Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Literaturzeitschrift Sinn und Form, die wird jetzt 75 Jahre alt und sie geht einen besonderen Weg. Der wurde unter anderem so beschrieben, die Zeitschrift Sinn und Form sei von tiefer Ernsthaftigkeit, sie kümmere sich nicht um Tagesaktualität, sie sei nicht interessiert an provozierenden Gesten und sie habe einen umfassenden kulturkonservativen Glanz. Warum die Zeitschrift diesen Weg geht und was das eventuell mit ihrer Geschichte in der DDR zu tun hat, darüber spreche ich gleich mit dem Chefredakteur von Sinn und Form, mit Matthias Weichelt. In diesem Jahr wird eine der ältesten deutschen Literaturzeitschriften 75 Jahre alt. Sinn und Form heißt sie. Sie wird von der Akademie der Künste in Berlin herausgegeben. Es gab immer wieder dickes Lob für diese Zeitschrift. Stellvertretend hier mal das des einflussreichen polnischen Intellektuellen Adam Krzemiński. Er hat über Sinn und Form gesagt: Ich liebe diese solide, postkommunistische, dicke Zeitschrift über alles. Und hier im Studio ist jetzt der Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Diese Attribute von Adam Krzemiński, solide, postkommunistisch, dick und über alles geliebt. Wie geht's Ihnen mit dem Kompliment?
Ja, Komplimente nimmt man immer gerne an und auch ein solches. Das ist natürlich ein Kompliment, was auch aus einer bestimmten Zeit heraus gesprochen wurde, aus den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Attribut postkommunistisch ist vielleicht nicht mehr das, was wir an erster Stelle jetzt in Bezug auf die Zeitschrift nennen würden, aber das Solide, wenn es sozusagen nicht als behäbig verstanden ist, sondern als etwas Verlässliches, Seriöses, das können wir uns durchaus noch oder wollen wir uns gerne noch ans Revers heften.
Postkommunistisch war damals noch eine aktuelle Zuschreibung, weil die DDR-Geschichte von Sinn und Form damals noch nicht so lange her war, in den 90er Jahren. Ich würde aber gerne jetzt auf Ihre Zeitschrift ganz konkret schauen, am Beispiel Ihrer aktuellen Ausgabe jetzt für Januar und Februar 2024. Sinn und Form erscheint alle 2 Monate. Das ist jetzt auch genau die Ausgabe 75 Jahre nach der ersten, denn die erste ist im Januar 1949 herausgekommen. Und Sie gehen jetzt in diese Jubiläumsausgabe hinein mit einem Traumtext von Adam von Trott zu Solst. Der war Jurist und Diplomat, Mitglied der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und er wurde nach dem 20. Juli 1944, nach dem Umsturzversuch, angeklagt wegen Hochverrat und wenige Wochen später hingerichtet. Warum steht denn sein Traumtext jetzt am Beginn dieser Ausgabe?
Ja, es gehört zum Profil der Zeitschrift, zu den Standpfeilern, wenn man so will, dass wir immer wieder auch Archivveröffentlichungen bringen. Also Sinn und Form ist eine Zeitschrift, die den Blick nach vorn richtet, aber auch in die Vergangenheit und sozusagen versucht, die Vergangenheit fruchtbar zu machen für das, was aktuell passiert. Also einen etwas indirekten Weg, wenn man so will. Und dafür ist dieser Text von Adam von Trott zu Solz, genauso wie der folgende von Robert Byron über Nürnberg 1938, gewissermaßen paradigmatisch. Also Adam von Trott zu Solz schildert hier einen Traum, den er 1935 hatte, also noch bevor er sich der Widerstandsbewegung angeschlossen hat, aber schon gespürt hat und gesehen hat und erkannt hat, was in Deutschland passiert, worauf alles hinausläuft. Es ist ein Traum, der eine Hinrichtungsszene schildert, die mit einem Marsch von Rekruten hin zu dieser Hinrichtungsszene verbunden ist. Und er hat damals diesen Traum auch verwendet, hat ihn Freunden geschickt, um ihn verschlüsselt anzudeuten, in welcher Gefahr dieses Land ist. Und das ist natürlich, ohne das jetzt unmittelbar vergleichen zu wollen, aber eine Situation, in der wir uns vielleicht wieder befinden, dass es auf Dinge aufmerksam zu machen gilt, dass es vor Dingen zu warnen gilt. Und deswegen sind für uns diese Archivveröffentlichungen, wie in diesem Fall von Adam von Trott zu Solz, so wichtig.
Und mit so einer Form von indirekter Aktualität arbeiten Sie auch, wenn ich es richtig verstehe, bei neueren Texten. Sie haben in dem aktuellen Heft zum Beispiel auch Gedichte der israelischen Schriftstellerin Agi Mischol. Schutzraum steht da als Überschrift über Ihren Gedichten. Und das sind Gedichte, die sich auf den Überfall der Hamas auf Israel beziehen, oder?
Es sind Gedichte, oder um es anders zu sagen, Nach dem Überfall, nach dem Massaker vom 7. Oktober haben wir unsere Übersetzerin Anne Birkenhauer in Israel angeschrieben und wollten wissen, wie es ihr geht, was sie macht, und hatten aber auch das Bedürfnis, etwas zu bringen aus diesem Anlass, was mit Sinn und Form was zu tun hat. Also man hat ja viele Sachen oder sehr viel darüber lesen können. Es gibt Augenzeugenberichte, es gibt politische Kommentare, also alles Dinge, die man in Tageszeitungen lesen kann, die man im Fernsehen sich anschauen kann. Und in diesem Fall wollten wir etwas anderes machen, was zur Zeitschrift, zum Profil der Zeitschrift passt. Und Anne Birkau hat uns zurückgeschrieben, sie sitzt gerade an der Übersetzung eines Gedichtbandes eben von Agi Mischol, der im Sommer in der Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag erscheinen soll, und hat uns angeboten, daraus Auszüge zu bringen. Und die meisten dieser Gedichte oder dieser Gedichtband ist vor dem 7. Oktober entstanden, aber dieses Gedicht, dessen Titel wir als Überschrift über den Zyklus genommen haben, Schutzraum, dieses Gedicht ist nach dem 7. Oktober entstanden, und das hat Anne Birkenhauer für uns noch übersetzt, und das haben wir in der Zeitschrift gebracht, um quasi auch darauf damit auf die Ereignisse dort Bezug zu nehmen.
Sie drucken jetzt diese Gedichte ab, aber Sie begeben sich nicht hinein mit dem Heft, zumindest nicht direkt in die Debatte, die gerade den deutschen Kulturbetrieb so aufstört, die Debatte über Antisemitismus in der deutschen Kunstszene, weil Sie Sinn und Form überhaupt von solchen Debatten fernhalten wollen, oder warum nicht?
Na, ich würde sagen, dass wir auf andere Art und Weise dazu Stellung nehmen, also indem wir versuchen, Texte zu bringen, die auf literarische Weise sich damit auseinandersetzen. Das war auch zum Beispiel, wenn man jetzt den Ukraine-Konflikt, den Überfall Russlands auf die Ukraine sich anschaut, war es auch so, dass wir versucht haben, vor allem Texte zu bringen, in denen auf die Kultur der Ukraine verwiesen wird, in dem sozusagen diese Eigenständigkeit dieser Kultur auch herausgestellt wird, in dem wir russischen Exilautoren eine Stimme gegeben haben, Maxim Ossipow zum Beispiel, der unmittelbar nach dem Überfall geflohen ist, nach Deutschland gekommen ist, mit dem wir uns in Kontakt gesetzt haben. Und wir werden auch im nächsten Heft zum Beispiel einen Beitrag bringen, der sich mit der imperialistischen oder mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern russische Literatur auch grundsätzlich einen imperialistischen Zug hat oder eben nicht. Mhm. Und deswegen, das ist für eine Zeitschrift, die alle zwei Monate erscheint, ist es relativ schwierig, in diesen Debatten, die sich ja sehr schnell ändern, die immer wieder neue Richtungen nehmen, mitzusprechen. Deswegen wären wir mit unserem Erscheinungsrhythmus immer zu spät. Und wir versuchen deswegen einen anderen Weg einzuschlagen, also Texte zu bringen, die auch etwas mit der Zeitschrift zu tun haben und die unsere Leser und unsere Leserinnen dann eben auch in der Zeitschrift erwarten.
Ich muss mal zwei Dinge gestehen, jetzt in Bezug auf Sinn und Form. Das eine Geständnis ist, dass ich die Zeitschrift jetzt vor unserem Gespräch lange nicht gelesen habe. Ich habe sie aber, Teil 2 Bekenntnis, ich habe sie aber mal sehr viel gelesen, und zwar in den 80er Jahren als junger Mensch, als ich in der DDR gesucht habe nach Texten, die ja etwas anderes erzählen als die staatlich verordneten Wahrheiten damals. Und davon war sehr viel zu finden in Sinn und Form in dieser Zeit. Manchmal auch, so habe ich es jedenfalls damals wahrgenommen, als ganz deutliche Kritik an den damals herrschenden Verhältnissen. Diese Tradition, dieses, was ich damals sehr als so ein eingreifendes Denken wahrgenommen habe, die setzen Sie nicht fort, oder doch?
Entschuldigung, das würde ich schon sagen. Natürlich sind die Zeitverhältnisse völlig andere, da haben Sie ganz recht. In der DDR war Sinn und Form eine Zeitschrift, in der Texte erschienen sind, die nicht gedruckt werden konnten, die nicht als Bücher erscheinen durften. Theaterstücke, die nicht aufgeführt werden konnten, sind in Sinn und Form erschienen. Was die Bedeutung der Zeitschrift heute ausmacht, ist vielleicht eine andere. Also Sie haben vorhin Adam Czerwinski zitiert, ein anderer unserer Hausgötter, Adam Zagajewski, hat mal gesagt, Sinn und Form repräsentiert die Mitte, also repräsentiert ein Denken, in dem sowohl die vermeintlich nicht metaphysischen, linken, unironischen Tendenzen und die politisch vielleicht verdächtigen metaphysischen religiösen Strömungen zusammenkommen. Und dieses Prinzip von Nachbarschaften, von Dingen, die in der Zeitschrift aufeinanderstoßen, miteinander in Beziehung treten, das ist für mich nach wie vor sehr wichtig. Ihr Namensvetter, der Publizist Frank A. Meyer, hat mal auf die Frage geantwortet, warum er Sinn und Form liest und abonniert. Er hat gesagt, er findet in der Zeitschrift Texte, die er nirgendwo sonst findet. Und das ist für mich nach wie vor einer der wichtigsten Gründe, und erstens eine schöne Beschreibung, auch einer der wichtigsten Gründe für diese Zeitschrift und vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass sie auch gerade bei jungen Lesern verstärkt Anklang findet, weil man hier eben eine Zusammenstellung hat. Wir machen ja nach wie vor keine Themenhefte. Wir versuchen, die Zeitschrift, die Hefte zu komponieren, also sie so zusammenzustellen, dass Nachbarschaften entstehen, dass Korrespondenzen entstehen, dass Stimmen aufeinandertreffen, die sonst vielleicht auch in der Debatte nicht mehr aufeinandertreffen. Und das scheint mir ein wichtiges Element der Zeitschrift zu sein.
Weil Sie die jungen Leser gerade angesprochen haben, wie hat sich überhaupt die Leserschaft von Sinn und Form in den letzten Jahren entwickelt? Sind es mehr geworden oder weniger? Und wie viele sind es überhaupt derzeit?
Also wir haben eine Auflage von 3000 Exemplaren, davon sind 2000 Abonnenten. Die restlichen Exemplare gehen in freien Verkauf. Sie haben ja schon jetzt schon auch schon die Tradition der Zeitschrift angesprochen, in der DDR und damit und aber auch in der Bundesrepublik. Die Zeitschrift wurde ja in beiden Teilen Deutschlands vertrieben. War das Profil der Leserschaft natürlich etwas anderes. Es war auch etwas, was man weitergegeben hat. Überhaupt der Bezug zu Zeitschriften war ein anderer. Heute merken wir, dass viele der klassischen Besprechungsformate wegfallen in Zeitungen, oft auch im Radio. Umso schöner, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Und dass man andere Wege finden muss, um auf so etwas aufmerksam zu machen. Also auch über die sozialen Medien, über das Internet, über Auftritte und so weiter.
Aber auf Twitter ist Sinn und Form nicht.
Selbstverständlich. Doch. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook. Also wir nutzen all diese Kontaktmöglichkeiten und merken auch, dass es funktioniert. Also dass Leser und Leserinnen, interessierte Menschen auf die Zeitschrift aufmerksam werden. Und was wir sagen können, ist, dass die Zahl der Leserinnen und Leser und der Abonnenten nicht abgenommen hat, dass wir stabil sind, dass es natürlich eine bestimmte Zahl von Leuten ist, aber eine sehr treue Leserschaft. Das haben wir jetzt sowohl in der Corona-Zeit als auch in dem letzten für uns etwas turbulenten Jahr sehr stark gemerkt.
Genau, das wollte ich unbedingt auch noch ansprechen. Im vergangenen Jahr hatte Sinn und Form ja zu kämpfen, konnte eine Zeit lang auch gar nicht erscheinen, weil es eine Klage gab der privat finanzierten Zeitschrift Lettre International mit dem Vorwurf, in dem Sinn und Form durch die Berliner Akademie der Künste finanziell gestützt wird, also von einer staatlichen Institution, begehe sie Wettbewerbsverzerrung. Wie ist denn der Stand dieser Auseinandersetzung gerade? Also erscheinen darf sie auf jeden Fall wieder.
Dürfen zum Glück wieder erscheinen. Also es gab ein Urteil des Berliner Landgerichts, was festgelegt hat, dass wir in der Satzung etwas ändern müssen, also dass wir die Preisstruktur der Zeitschrift in der Satzung hinterlegen müssen. Das haben wir gemacht. In der Zeit, in der das nicht möglich war, weil erst die Mitgliederversammlung einberufen werden musste, ist die Zeitschrift nicht erschienen. Danach ist wieder herausgekommen. Und jetzt gibt es eine Revision dieses Urteils und das Verfahren liegt jetzt beim Kammergericht, beim Berliner Kammergericht. Aber was man sagen kann, Lettre ist ja auch noch gegen andere Zeitschriften vorgegangen und publizistische Formate, also gegen Zeitschrift Kulturaustausch und gegen LCB Diplomatik, vor einem Verwaltungsgericht, und diese Klage ist abgewiesen worden.
Und das lässt Sie hoffen für Ihren Fall.
Ja, was heißt hoffen? Also wir sind zuversichtlich, dass wir auch in der nächsten Instanz auch unsere Argumente noch klarer, besser vorbringen können, dass sie stärker Gehör finden werden und dass die Zeitschrift, die nach meiner Auffassung, auch nach Auffassung vieler Leserinnen und Leser, eine wichtige Rolle auch im literarischen Leben der Bundesrepublik spielt, weiter erscheinen kann.
Sinn und Form, die Literaturzeitschrift, ist jetzt 75 Jahre alt geworden. Hier im Studio war der Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt. Vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Straßenkritik.
Ich heiße Titus Rotermund, ich wohne hier in Berlin. Aktuell lese ich die Korrekturen von Jonathan Franzen. Es geht um so eine mittelständische Familie aus den USA. Ja, es gibt so ein bisschen Konflikt in der Familie. Also das sind halt so... Die Kapitel sind so aufgeteilt, dass man immer so einem einzelnen Familienmitglied folgt. Und dann immer so. Also es ist immer relativ fixiert auf die eine Person dann während des Kapitels. Und die ganze Familie ist halt ziemlich zerbrochen und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Und jeder hat so seine eigenen Kämpfe. Aber es gibt jetzt nicht so einen Konflikt, der sich so durchs Buch zieht, sondern jedes Familienmitglied, das so ein bisschen durch das Leben struggelt. Und ist einfach so ein bisschen wahllos, ehrlich gesagt. Mir gefällt es aber ganz gut. Bin auch dabei, mich ein bisschen durchzukämpfen. Ich lese es seit ungefähr 3 Monaten und immer wieder, wenn ich Zeit finde, schaffe ich ein Kapitel oder 2. Ich finde es ganz interessant für zwischendurch, aber es ist nicht unbedingt so ein Buch, wo man nicht aufhören kann zu lesen.
Titus Roterbund liest seit 3 Monaten in Berlin die Korrekturen von Jonathan Franzen. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Bettina Ababanel. Die Rowohl-Taschenbuchausgabe gibt es für 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Moment scheint ja immer mehr, wenn nicht alles digital zu werden, künstliche Intelligenz, soziale Medien, virtuelle Realität, das Materielle scheint immer mehr zu verschwinden. Aber da sagt der britische Wirtschaftsjournalist Ed Conway, halt, stopp! Ohne die 6 Rohstoffe Sand, Eisen, Salz, Öl, Kupfer und Lithium haben wir keine Zukunft und diese Stoffe haben auch unsere Geschichte entscheidend geprägt. Ed Conway schreibt darüber in seinem neuen Buch Material World, wie 6 Rohstoffe die Geschichte der Menschheit prägen. Und Volkert Wildermuth hat dieses Buch für uns gelesen. Tag, seien Sie willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wie macht Ed Conway das denn klar, wie diese Stoffe auch unsere Zukunft prägen werden?
Ja, er ist Wirtschaftsjournalist und in den Wirtschaftsseiten, Sie haben es ja schon gesagt, da geht es dann um künstliche Intelligenz und so, sagt er, ist alles nur Firnis. Es geht wirklich um die materielle Basis, denn wenn Sie im Internet surfen, Ihr Smartphone, da ist ein Computerchip drin, das ist im Grunde Hightech-Sand. Das wird hergestellt mit Werkzeugen aus Stahl in Fabriken, die wahrscheinlich auch mit Stahlbeton gebaut sind. Die Glasfaserkabel, wieder Sand. Die viele Kupferkabel, die man braucht, um unsere Welt zu vernetzen, die müssen natürlich aus der Erde geholt werden. Die Akkus, Lithium, ohne diesen Stoff wären unsere Akkus kiloschwer. Also diese ganzen Rohstoffe, die sind ganz entscheidend. Und er sagt, wir sind von der physischen Welt um uns herum nicht unabhängig. Ganz im Gegenteil, nie waren wir mehr auf sie angewiesen. Und um diese physische Welt, da bringt er uns wirklich in das Buch. Das eröffnet, er guckt in ein riesiges Loch in Nevada rein, eine Mine. Und dann sieht er, wie da ein Fußballfeld, großes Stück Erde in die Luft gesprengt wird. Oh. Und er schreibt, wenn man sich ansieht, wie viel Sand und Gestein wir aus der Erde sprengen, stecken wir noch immer tief in der Steinzeit. Und das ist sozusagen das Fazit, dass man das nicht vergessen darf.
Und apropos Steinzeit, er schaut ja auch in die Geschichte in dem Buch. Ne? Was für Beispielen arbeitet da? Wie erzählt er da von der Geschichte?
Ja, das Materielle ist ja die Erde. Die gibt nicht an allen Stellen das Gleiche her, sondern es gibt eben Lagerstätten und die werden zum Teil über Jahrtausende immer weiter ausgebeutet. Besonders schön fand ich ein Beispiel von einer Salzstadt in England, die also heute noch wirklich ein großes Zentrum der Salzherstellung ist. Aber man hat da 6000 Jahre alte Keramikscheiben gefunden. Das ist jetzt wirklich Steinzeit.
Unter der Erde.
Genau, unter der Erde. Viele Schichten dazwischen werden auch beschrieben, aber ich gehe jetzt mal direkt zur Steinzeit. Da hat man damals Salz gewonnen und zwar nicht nur, um das jetzt auf sein Rentiersteak drauf zu streuseln, sondern das ist wirklich industriell quasi damals hergestellt worden in großen Mengen. Da gab es Handelsnetzwerke für Salz. Es ging auch darum, nicht nur um das Würzen, sondern um Lebensmittel haltbar zu machen. Man hat dann auch Milchreste in diesen Keramikscheiben gefunden. Also wahrscheinlich wurde da schon der erste Cheddar hergestellt. Also diese ganz tiefe Verbindung in der Landschaft, die beschreibt Conway, das ist aber nur das eine. Das andere sind wirklich diese Sprünge, die Innovationen, die es ja auch immer gab, der Erfindungsgeist. Also Beton zum Beispiel für uns alltäglich, der konnte erst wirklich loslegen, als Thomas Edison, also den wir für die Elektrizität kennen, der hat einen Weg gefunden, den billig und in großen Mengen herzustellen. Mhm. Und dieses Zwischenspiel, auf der einen Seite diese Kontinuität in der Landschaft, auf der anderen Seite diese Sprünge, die der menschliche Erfindungsgeist ermöglicht, das ist schon ein sehr spannendes Aspekt dieses Buchs.
Das klingt von der Schreibweise her sehr eigen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher über die materielle Welt es schon gab, so in der jüngeren Sachbuchgeschichte. Was ist denn das Neue am Ansatz von Ed Conway?
Ja, also das Letzte, das ich vorgestellt habe, das war Václav Smil, wie die Welt wirklich funktioniert. Und Václav Smil, der setzt ganz auf Zahlen, auf Statistiken. Also da raucht einem der Kopf vor den Zahlen. Und das macht Ed Conway ganz anders. Er hat diesen Hands-on-Ansatz, der will die Dinge selber anfassen, der will sie selber sehen. Im Grunde lässt er da auch seinen inneren kleinen Jungen raus und berichtet eben begeistert von diesen riesigen haushohen Maschinen, die es da gibt oder von Hochöfen mit überraschend befriedigenden Erlebnissen, wenn da Rülpser aus gelben Funken und Dampf aufsteigen. Also das ist eben wirklich sehr lebendig und das heißt, man folgt ihm dann auch gerne.
Man folgt ihm gerne und der Vorteil ist sicherlich, dass diese Methode der sinnlichen Vergegenwärtigung einem das alles sehr nahe bringt. Gibt es noch weitere Vorteile für so eine Darstellung in einem Sachbuch? Buch?
Ja, also ich finde schon, das ist wirklich so, durch diese sinnliche Beschreibung gewinnt er Schwung, dass man dann eben auch die sozusagen, ich sag mal, theoretischeren Passagen gerne mitnimmt. Da geht es dann eben einerseits tief in die Geschichte rein, aber andererseits beschreibt er eben auch wirklich unsere Welt von heute und zwar wirklich im Detail, während Václav Smil ja so einen, sagen wir mal, Weitwinkelblick hat, alles versucht zu synthetisieren, geht Ed Conway wirklich in die Details. Und wenn dann so ein Computerchip entsteht, der Sand, der geht wirklich mehrmals um die Welt und Ed Conway reist damit. Ich bin wirklich total neidisch auf sein Reisebudget. Und er beschreibt diese ganzen vielen einzelnen Schritte. Das ist dann so ein bisschen auch die Gefahr dieses Buches. Man hat viele faszinierende Details. Man verliert manchmal so ein bisschen den roten Faden.
Eine letzte Frage noch. Das ist ja auch ein politisches Thema, ja, die Verfügung über Rohstoffe. Auch eine Frage von wirtschaftlicher Macht. Geht er auch darauf ein?
Ja, ganz klar. Also er sagt, wer die Rohstoffe hat, der hat eben zum Teil auch die Macht. Und das China spielt da eine ganz große Rolle an vielen Stellen in diesem Buch. Aber es ist eben nicht China allein. Denn wir haben gerade gesagt, diese Chips, die reisen um die ganze Welt. Da würden Maschinen aus den Niederlanden sind beteiligt, aus Japan, Deutschland liefert Chemie, diverse Einzelteile aus ganz vielen Ländern. Das wird eben beschrieben. Und er nennt auch diese ganzen Unternehmen. Das überliest man so. Aber heute gerade in den Nachrichten, da war Sam Altman, dieser Chef von OpenAI, der will eine riesen neue Chip-Initiative starten und da tauchen dann Unternehmensnamen wie TSMC auf, hatte ich vorher nie gehört, aber dank Ed Conway weiß ich eben, das ist der größte Chip-Hersteller in Taiwan. Also das hilft einem auch beim Verstehen der Nachrichten.
Wunderbar, Ed Conway, Material World, wie 6 Rohstoffe die Geschichte der Menschheit prägen, so heißt das Buch. Übersetzt wurde es von Sebastian Vogel, erschienen ist es bei Hoffmann und Kampe. Vielen Dank an Volkert Wildermuth. Über 20.000 Bücher wurden aus Schulen entfernt in einem Landkreis im US-amerikanischen Bundesstaat Florida im Duval County. Der Grund dafür, die Bücher gelten dort laut Gesetz als unzüchtig oder anstößig, weil es in ihnen um Themen geht wie Diversität oder sexuelle Orientierung oder auch um Rassismus. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der hat vor 2 Jahren ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet, so wie überhaupt viele Republikaner solche Bücher in den USA unterdrücken möchten. Nun hat aber ein Buchladen in North Carolina diese aus Florida verbannten Bücher bei sich aufgenommen und der Buchladen schickt viele davon zurück nach Florida. Diese Aktion hat viele Unterstützer gefunden und unsere Korrespondentin in den USA, Isabel Karras, die hat sich informiert, wie denn diese Bücher aus Florida ins weit entfernte North Carolina gekommen sind und was mit den Büchern sonst in Florida passiert wäre.
In Florida wären die Bücher vermutlich einfach im Müll gelandet, denn auch Läden dort in der Umgebung wollten sie nicht haben. Also sind sie über Umwege in North Carolina gelandet. Das ist immerhin 6 Autostunden entfernt von Florida. Die Mitarbeitenden in einem kleinen Buchladen dort haben die verbannten Bücher aufgenommen und dann die Initiative Banned Books Back gestartet. Heißt, sie senden die Bücher jetzt an Kinder in den ganzen USA, vor allem zurück nach Florida. Auf einer Internetseite des Ladens können Eltern einsehen, welche Titel verfügbar sind und die dann online anfragen. Die Bücher werden dann vom Team des Buchladens und von weiteren Freiwilligen zu den Familien nach Hause geschickt. Die ersten 1500 Stück sollen inzwischen schon angekommen sein und es sind auch schon über $30.000 an Spenden reingekommen, also rund 28.000 Euro, um die Versandkosten zu decken.
Also 1500 von den 20.000 Büchern sind schon zurück in Florida. Isabel Karras kann uns auch genauer sagen, was das für Bücher sind, die da als anstößlich gelten in dem Bundesstaat.
Die Bücher waren eigentlich Teil einer Reihe, die extra für Grundschulen zusammengestellt wurde. Da geht es um Themen wie die Geschichte der Regenbogenflagge oder um Kinder, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, mit dem sie geboren wurden. Ein Gesetz, das Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis 2022 unterschrieben hat, verbietet aber Themen wie sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität im Unterricht. Elternrechte in Bildung und Erziehung, so heißt das Gesetz offiziell. Es wird aber auch als Don't Say Gay-Gesetz kritisiert. Und eine Folge davon ist, dass eben auch Bücher rund um solche Inhalte aus den Klassenzimmern und Schulbibliotheken entfernt werden mussten. Denn Lehrerinnen und Lehrer können strafrechtlich dafür belangt werden, wenn sie Kindern in Florida den Zugang zu solchen Büchern ermöglichen.
Isabel Karras zum Don't Say Gay-Gesetz in Florida und den Folgen für Schulbibliotheken.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Felicitas Hoppe. Mein letztes Buch heißt Pravda, eine amerikanische Reise.
Und das Buch meines Lebens oder eines der Bücher meines Lebens, weil es ja schwer ist, sich zu entscheiden, ist Gösta Berling von Selma Lagerlöf. Da muss ich schon sagen, das ist eines meiner ganz, ganz großen Herzensbücher, weil es eigentlich alles enthält, was unsere Existenz bestimmt. Es ist die Geschichte eines Säuferpfarrers, der den Menschen das Gute predigt und natürlich in seinem Leben das selber eigentlich alles gar nicht verwirklichen kann. Und es ist so ein Stationenroman. Dieser Säuferpfarrer gerät ins Unglück und zieht dann durch die Gegend von Station zu Station. Und diese Stationen sind von Liebesdramen, von Gewalt, von den verschiedenen Fairnessen des Lebens bestimmt. Und auf diesem Weg versucht er eigentlich, ein guter Mensch zu werden. Und natürlich ist das äußerst schwierig. Aber es ist völlig überflüssig zu erzählen, wovon Gösta Berling genau handelt, weil es die Sprache ist und die Art des Erzählens und die Art der Beschreibung dieser Menschen, die an dem Buch absolut faszinierend ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Buch gelesen habe. Ich glaube, unzählige Male. Und ich habe selten ein Buch gelesen, in dem Charaktere auf eine so wunderbare Weise märchenhaft und lebensnah zugleich geschildert werden, weil alle die, die in dem Buch vorkommen, eben nicht Schablonen sind, nicht perfekt sind, nicht vorbildhaft sind, sondern absolut lebendig. Und das in dieser Form schreibend hinzubekommen, ich muss sagen, ich werde Selma Lagerlöf um dieses Buch bis an mein Lebensende beneiden. Also es ist eigentlich eine kleine Bibel. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, lieber Gott, mach, dass ich einmal ein Buch wie Gösta Berling schreiben kann. Ich fürchte, ich werde es nicht mehr schaffen.
Na, wir warten mal noch ab. Das war die Schriftstellerin Felicitas Hoppe über ein Buch ihres Lebens, die Saga von Gösta Berling von Selma Lagerlöf. Das Buch gibt's in einer neuen Übersetzung von Paul Berf und in einer besonders edel gestalteten Ausgabe der anderen Bibliothek. 42 Euro kostet diese Gösta Berling-Ausgabe.